Nachrichten.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 12.30 Uhr mit Tarek Yusbaschin. Der Bundestag ist noch einmal in seiner alten Besetzung zusammengekommen, um über die von Union und SPD vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen zu diskutieren. Hintergrund ist die geplante Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein schuldenfinanziertes Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur. CDU, CSU und SPD brauchen dafür eine Zweidrittelmehrheit und hoffen auf die Unterstützung der Grünen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Die Gespräche liefen sehr gut und konstruktiv, sagte Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Gespräche in großer Vertraulichkeit geführt
werden. Und an dieser Stelle gehen wir eben auch raus, damit wir in Berlin live dabei sein können. Wir schalten jetzt zur einberufenen Sondersitzung im Bundestag. Der erste Sprecher ist Lars Klingbeil, gefolgt von Friedrich und Merz. Live im Parlament für uns Bernhard Kempf.
Wir hier zusammenkommen, weitreichende Entscheidungen treffen wollen, aber manchmal hilft es genau in solchen Momenten innezuhalten, einen Schritt rauszutreten aus dem, was einem gerade den ganzen Tag sonst so umtreibt. Und hinter uns liegt ein heftiger Wahlkampf. Ein Wahlkampf, der stellenweise tiefe Verletzungen hinterlassen hat, der Mitgliedschaften hier im Deutschen Bundestag beendet hat bzw. beenden wird. Und das mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Engagierte Abgeordnete, gute Abgeordnete mit ihren Teams, die jetzt ausscheiden werden. Und ich will das für die SPD-Fraktion sagen, das ist verbunden mit einem tiefen Dank für die Arbeit, die diese Abgeordneten mit ihren Teams geleistet haben. Und ich sage hier, sie werden fehlen im Deutschen Bundestag. Und hinter uns liegen auch 2 Wochen Verhandlungen mit der Union. Kurswechsel, Ausfallschritte, Taktiken, rote Linien, die gezogen wurden. Der Versuch, die eigene Basis mitzunehmen, das Gesicht zu wahren. Ein Verhandlungstunnel, in dem man sich in den letzten 2 Wochen befunden hat. Und trotzdem glaube ich, wenn wir hier heute zusammenkommen und wenn wir diskutieren, macht es Sinn, Dynamiken und Emotionen der letzten 2 Wochen rauszunehmen, einen Schritt rauszutreten und sich zu fragen, worum geht es hier eigentlich wirklich, wenn wir über die Änderung des Grundgesetzes entscheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Nachkriegsordnung ist ins Wanken geraten. Die alte Ordnung ist noch nicht weg und die neue Ordnung ist noch nicht da. Und 2 Flugstunden von hier weg führt Russland seit über 3 Jahren einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es ist mir an dieser Stelle übrigens ein Bedürfnis, unserem Bundeskanzler Olaf Scholz zu danken. Er hat die Zeitenwende erkannt, er hat mit 100 Milliarden Sondervermögen schnell reagiert, die europäische und transatlantische Einigkeit organisiert, starke Bindungen in den globalen Süden ausgebaut und vor allem mit einer massiven Unterstützung der Ukraine gezeigt, welche Verantwortung Deutschland für Frieden in Europa nachkommt. Lieber Herr Bundeskanzler, das ist Ihr Verdienst und dafür ein großer Dank. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die internationale Lage hat sich in den letzten Wochen noch einmal dramatisch verschärft. Ich erinnere an die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir alle haben die Bilder noch vor den Augen, als Präsident Zelensky im Weißen Haus zu Besuch war. Die Ankündigung von Präsident Trump, die Ukraine-Hilfe einzustellen, auch wenn er gerade wieder zurückrudert. Die Provokation gegenüber der NATO durch Russland nehmen zu. Offene Drohung gegen das Baltikum und andere europäische Staaten nehmen zu. Die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten und die Verlässlichkeit des transatlantischen Verhältnisses sind auch weitere Faktoren. Jetzt gibt es den Vorstoß für einen Waffenstillstand. Aber es ist unklar, ob das klappt. Es ist unklar, was er bedeutet. Es ist unklar, was die Konsequenzen auch für uns hier in Europa sein können. Aber wir müssen vorbereitet sein. Darum geht es doch. Wenn die Ukraine fällt, dann fällt auch der Frieden. Dann gerät auch der Frieden in der Europäischen Union in Gefahr. Und wir wissen doch, was Putins Ziele sind und dürfen keine Zeit verlieren. Die Unterstützung für die Ukraine, die aus der Mitte dieses Hauses immer wieder sichergestellt wurde, war doch keine Geste, die nur aus rein menschlichen Motiven getrieben war. Es ging immer auch um unsere ureigensten Interessen, um die Sicherheit Deutschlands und um die Sicherheit in Europa aufrechtzuerhalten. Da müssen wir doch weitermachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will, dass wir alles dafür tun, um das transatlantische Bündnis hochzuhalten, dass wir immer wieder deutlich machen, das ist für uns unverzichtbar. Aber wir dürfen uns doch von der Aufgabe nicht befreien, Europas Schicksal jetzt auch stärker in Europas Hände zu nehmen Und da kommt auf Deutschland eine Führungsrolle zu, und die müssen wir ausfüllen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit so stark machen, dass wir nie wieder Krieg führen müssen. Und nicht nur wir, sondern auch unsere europäischen Nachbarn. Um nichts weniger geht es. Es geht um unsere Stärke, militärisch, ja. Aber es geht im gleichen Maße auch um wirtschaftliche und soziale Stärke. Wir wollen, dass Deutschland ein starkes Land in einem starken Europa ist. Und wer meint, das gelingt nur durch Investitionen in Sicherheitspolitik, der hat nicht verstanden, wie groß die Umbrüche dieser Zeit sind. Und deswegen geht es heute nicht nur darum, dass wir unsere Sicherheit besser finanzieren. Es ist gleichzeitig notwendig, dass wir unser Land auf Vordermann bringen, dass die Wirtschaft wieder wächst und das Leben vor Ort besser funktioniert, damit Deutschland auch die Rolle ausfüllen kann, die europäisch und international von uns erwartet wird. Investitionen in unsere Sicherheit und in die Infrastruktur unseres Landes, das gehört zusammen. Das eine wird es ohne das andere nicht geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, es stimmt, dass schon viele in diesem Hohen Hause das vor Monaten, vor Jahren erwähnt haben. Der Bundeskanzler hat das getan, der Vizekanzler hat das getan, Rolf Mützenich, ich habe das getan, Herr Özdemir, Frau Baerbock, Frau Dröge, Frau Hasselmann. Selbst nach der Wahl haben wir immer wieder betont, wie wichtig diese Investitionen sind. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass im Wahlkampf die Frage, wer bezahlt eigentlich diese Umbrüche, dass das in den Berichterstattungen, in den Duellen, in den Auseinandersetzungen eine viel größere Rolle gespielt hätte. Aber ich sage ja auch, jede und jeder muss Position und Positionswechsel selbst erklären und öffentlich vertreten. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen das übrigens nicht.